Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Ja, nochmal von meiner Seite her ganz herzlich willkommen. Adnan hat es ja bei der Einleitung schon gesagt, es geht uns darum, dass uns nichts von Gott trennt. Also das ist ganz wichtig. Es geht uns ja nicht um Gesetzlichkeit, dass wir sagen, du darfst das nicht und du musst das, sondern es geht nur um eines. Wir haben zwei geistliche Mächte in unserem Universum. Es gibt keinen neutralen Raum. Darüber haben wir gesprochen. Also entweder ist Jesus unser geistlicher Herr oder Luzifer. Dazwischen drin gibt es keine Grauzonen. Und weil uns Gott so sehr liebt, möchte er, dass nichts zwischen Gott und uns steht. Das heißt also, solche kleinen Füchse, wie es der Adnan bezeichnet hat, solche kleinen Lügen, leget die Lüge ab. Oder wenn ihr zürnt, so sündiget nicht. Und all die ganze Palette, die uns der Heilige Geist durch den Paulus in Epheser 4 mitteilt, damit möchte Gott nur eines, dass nichts zwischen seiner Liebe zu uns und uns und ihm steht. Also das ist der ganze Hintergrund und dazu möchte ich eine kurze Stelle aus dem Römerbrief lesen, die da heißt, im Römerbrief Kapitel 8, Vers 4, jetzt können wir den Willen Gottes tun, wie es das Gesetz schon immer von uns verlangt hat, denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer nur seinen menschlichen Wünschen und Trieben folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Tatsächlich, wir können unserer sündigen Natur ausgeliefert sein und machtlos gegenüberstehen. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Was uns die alte sündige Natur einbringt, sind Verzweiflung und Tod. Gottes Geist aber schenkt uns Frieden und Leben. Das ist, was Gott möchte. Frieden und Leben. Und die alte sündige Natur bringt uns nur Verzweiflung und Tod. Also wenn es hier jetzt scheinbar gesetzlich wird, wir sollen das nicht tun und das tun, dann geht es eben nur darum, dass Gott möchte, dass sein Frieden uns erfüllt. So, kurze Wiederholung. Wozu sind wir berufen? Wir wissen, der Heilige Geist sagt durch den Petrus in Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Sag mal, ich bin ein von Gott auserwählter Mensch. Seine königlichen Priester, du und ich, wir sind seine königlichen Priester. Das ist unglaublich, was für eine Ehre, was für eine Gnade. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Also wir gehören Gott, wir können nicht mehr selber über unser Leben bestimmen. Das ist das Schöne. Gott hat sein Leben in Christus für uns gegeben, dass wir frei sind von dem Reich der Finsternis, frei sind von dem Einfluss des Teufels und hineinversetzt sind in das Reich der Liebe, in das Reich des Lichtes. Deshalb, jetzt gibt es schon ein Deshalb. Deshalb, ja, sollen wir glücklich sein und uns jeden Tag freuen? Nein. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Also wir sind von Gott auserwählt, wir sind seine königlichen Priester und er hat auch eine Absicht, weil das erfüllt unser Leben. Wir sollen nämlich die großen Taten Gottes verkündigen. Das macht uns letztlich glücklich. Weil nur egoistisch zu sagen, Herr, ich mich meiner mir, Gott segne uns alle vier, das macht uns nicht wirklich glücklich. Sondern tatsächlich das, dass wir das weitergeben, dass wir das fließen lassen. Was ist schöner zu Weihnachten, ein Geschenk zu bekommen oder eins zu geben? Eins zu geben ist viel schöner. Wenn der andere sich freut, dann kann man sich so richtig von Herzen mitfreuen. Und lass uns doch diese Freude, diese Liebe teilen. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib. Der Adnan betont es immer wieder ganz stark. Das haben wir auch erlebt bei diesen Gesprächen mit der Leiterschaft hier über München. Wir sind viele Leiber und aus dem Grund haben wir auch viele Häupter. Und aus dem Grunde, weil wir vom eigentlichen Haupt Jesus Christus abgeschnitten sind, ist der Leib tot, ohne Funktion.
Und wir merken das gar nicht, dass dieser religiöse Geist uns dermaßen umklammert und eigentlich außer Funktion setzt. Aber der Heilige Geist ist dabei, die sanfte Revolution wieder auszurufen. Und er hat uns mit hineingenommen. Und wir sind so dankbar, dass wir uns in diesem Haus des Friedens hier treffen dürfen und dass der Heilige Geist in uns wirken darf. Wir sind ein Leib, in uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Ja, Königreich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn kein Friede da ist, wenn es nicht gerecht zugeht, wenn keine Freude da ist, dann befinden wir uns irgendwo, aber nicht im Königreich Gottes, nicht im Himmelreich Gottes. Gerechtigkeit, geht es gerecht zu, ist Friede da, ist Freude da. Das sind die Parameter, die wir immer abchecken sollten. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein. Dankt Gott dafür. Was ist die Voraussetzung? Zunächst geht es darum, uns zu mündigen Christen, zu gesunden Gliedern an seinem Leib zurüsten zu lassen. Ihr wisst, wir haben eine große Passion, der Adnan und ich, euch zu mündigen Christen auszubilden, damit ihr selber unterscheiden könnt und damit ihr selber auch Frucht bringt, wie der Adnan vorhin gesagt hat, ist so wichtig. Jesus der Weinstock, wir die Reben. Und er möchte durch uns Frucht bringen. Und wenn wir nur passive Konsumenten sind, die sich das Fläschchen geben lassen am Sonntag, dann haut das nicht hin. Die Frage ist, ich habe euch letzte Woche eine Hausaufgabe gegeben, Epheser 4 und 5 zu lesen. Leget die Lüge ab, gell? Wer hat es gelesen? Super, super. Noch eine Frage. Wer hat denn unseren Lehrdienst, unser aufgezeichnetes Webinar anschauen können? Und was sagt ihr? Ist das okay?
Anschauen.
Anschauen und hören. Hast du es auch angeschaut, Markus?
Hey. Das äußere Bild müsste doch verbessert werden. Der Hintergrund wenigstens.
Der Hintergrund.
Er sitzt vor der Bretterwand.
Ich habe extra schöne Blumen und eine Kerze.
Er sieht schon manchmal nicht schlecht aus, aber er sitzt vor der Bretterwand. Also damit gehört noch ein bisschen gestalterisch was dazu. Ach, das ist das. Das sieht aus wie eine Bretterwand.
Ja, dafür hat er hinten alles voller Geld hinter den geschlossenen.
Das Dingen. Wussten wir ja nicht.
Sieht natürlich keiner, gell? Also, unsere große Passion, ihr merkt es auch, und wir nehmen und ihr lasst euch ja auch mit hineinnehmen. Wir möchten, dass ihr selber auch mündige Christen werdet, dass ihr voll funktionstüchtige Glieder am Leib Christi seid, wenn man das einmal so ergonomisch einmal sagen darf. Aber es geht darum, dass die Liebe Gottes durch euch fließen kann. Das macht uns wirklich selber glücklich. Ihr wisst selber, das tote Meer, da haben wir nur Zuflüsse und keine Abflüsse und da lebt nichts. Da lebt keine Pflanze, kein Fisch und gar nichts. Und das ist wichtig, dass Leben drin ist. Mein Schwiegervater, der hat immer gesagt, das Geld ist rund, es muss rollen. Und mit der Liebe ist es ähnlich. Die muss fließen.
By the way, wusstest du, dass norwegische Christen sich die Fischereirechte im Toten Meer gesichert haben?
Ach.
Habe ich vor ein paar Jahren gehört. Das ist Glaube. Weil es heißt ja, am Ende, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er lebendiges Wasser fließen und dann wird das tote Meer wieder lebendig.
Ja.
Und es wird Fische da drin geben. Ich war ja letztes Jahr da drin, da dachte ich, der Boden ist, das ist aber grober Sand. Dann habe ich das mal hochgekommen, das waren solche Salzkristalle, die da unten sind. Das ist ja gesättigt bis zum geht nicht mehr. Ja. Aber die haben sich wirklich die Fischereirechte fürs tote Meer gesichert oder für Teile davon.
Ich glaube, in Aktion würde ich das sagen. Ja. So, und dann, Jesus Christus hat ja in sich den fünffältigen Dienst in Perfektion vereinigt, weil er hat den Heiligen Geist ohne Maß gehabt. Jesus hat in allen diesen Funktionen, wenn man das mal so bezeichnen darf, gedient, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und wir lesen in der Bibel, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er diesen Dienst ausgegossen auf die Gemeinde, den fünffältigen Dienst. Und das ist auch die nächste Passion von uns, dass wir sagen, es muss aufhören mit diesem Pastorenkirchenmodell. Wir brauchen wieder den fünffältigen Dienst. Und das ist auch sehr sehr stark, prägt auch sehr stark unsere Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leitern. Habt ihr es schon mitbekommen? Ja? Das ist unser Fundament. Also, und dieser fünffältige Dienst hat ein Ziel: Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Das ist keine geistliche Elite. Gott wird diese fünffältigen Dienstgaben fördern, aber auch in Verantwortung nehmen. Und wir stehen, jeder, der also so einen Dienst hat und in dieses Amt berufen ist, da ist noch ein Unterschied, ob ich diese Gabe, apostolische Gabe oder prophetische Gabe habe, oder ob mich der Herr in dieses Amt berufen hat, da ist noch mehr ein Unterschied. Aber das ist keine hierarchische Struktur, sondern es geht um Dienerschaft. Es geht um Dienst am Nächsten. Es geht nur um eines. Wir haben nur ein Haupt und zu dem alle sollen wir hinwachsen. So, das heißt also, jeder, der in diesem Dienst steht, in diesem Amt ist, hat Verantwortung, die Christen für ihren Dienst auszurüsten, nicht die Christen zu unterhalten. Wir haben heute vielfach, nicht überall, aber vielfach religiöses Entertainment. Und wir werden betäubt durch dieses Entertainment. Wir erkennen unsere Aufgaben nicht mehr. Wir kennen den Plan Gottes nicht mehr. Und dadurch hat uns der gleiche religiöse Geist, den der Heilige Geist durch Martin Luther damals entfesselt hat, hat uns wieder im Griff. Und das ist es, was uns auf dem Herzen brennt, was uns einfach nicht loslässt. Und wir hoffen, dass dieses Feuer auf euch überspringt. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Ihn zu erkennen, seine Majestät, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, das ist das oberste Ziel. Und wenn wir ihn erkennen, dann werden wir zu seinem Ebenbild umgestaltet. Römer 12, Vers 2, ändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Es beginnt da oben, es beginnt mit dem Denken, Reden, Handeln, Sein. Also Gott möchte, dass Jesus der erstgeborene Bruder von uns ist und dass du eben Geschwister bist von Jesus und dass du genauso ein Kind Gottes bist wie Jesus. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden, den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, ihn erkennen, intime Gemeinschaft mit ihm haben, heißt es hier. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Ist das herrlich? Gott vertraut uns. Gott traut uns das höchste Gut, das es gibt, an. Das ist der schönste Dienst auf Erden, für Jesus Christus als Botschafter unterwegs zu sein. Das ist das höchste Amt, das es gibt. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, du und ich. Und du bist Licht. Wo du bist, ist Licht. Unser Auftrag ist zweifach, auch ein ganz starkes Anliegen vom Adnan. Erstens, aktives, starkes Glied am Leib Christi zu sein, um den Leib Christi, das ist seine Gemeinde, aufzubauen und zu stärken. Also die erste Verantwortung ist, dass du hier mithilfst, dass der Leib Christi aufgebaut wird. Also wenn du sagst, ich bin in Zukunft halbe, dreiviertel Stunde früher da und helfe hier aufbauen, herzlich willkommen. Dann haben wir weniger Stress und weniger Schweiß hier unter den Achseln. Ja, also bist herzlich willkommen, dem Leib Christi zu dienen, wenn du ein bisschen früher da sein kannst. Damit Jesus, der das Haupt ist, in uns und durch uns, das heißt seinen Leib, an dem jeder von uns ein Glied ist, wirken kann. Also Jesus möchte durch uns, wir müssen uns das ganz einfach vorstellen, Gott ist nicht kompliziert. Jesus ist das Haupt, der Kopf und wir sind der Leib. Und du und ich, wir sind nebeneinander gleichberechtigte Glieder. Jetzt sagt der Paulus, damit ja keine Missverständnisse aufkommen, das Auge kann nicht sagen zum Fuß, ja, aber du bist kein Auge. Alles ist wichtig. Der Fuß ist genauso wichtig wie das Auge. Ich bin nicht wichtiger wie du und du nicht wichtiger wie ich. Und da gibt es auch keinen Wettbewerb, sondern wir alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Du machst es nicht für den Adnan, du machst es nicht für mich, du tust es von Herzen als dem Herrn. Das ist ganz wichtig, dass das in unserem Herzen ganz deutlich ist. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn. Zweitens, also erstens, aktives, starkes Glied am Leib Christi, mithelfen, dass der Leib sich auferbaut. Und zweitens, natürlich diese schöne Aufgabe, das Reich des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren zu repräsentieren, dort, wo er uns hingestellt hat. Durch unser Wesen, durch unser Licht, durch unsere Freude, durch unseren Frieden, durch unsere Kraft, durch unsere Liebe.
das Königreich Gottes in unserer Welt zu proklamieren, aufzurichten, ja, zu etablieren. Es geht nicht nur darum, herausgerettet zu werden aus einer bösen Welt, in den Himmel hineingerettet zu werden. Es geht darum, die Wiederherstellung aller Dinge. Es geht darum, dass das Königreich Gottes durch uns etabliert wird, dort, wo uns der Herr hingesetzt hat. Wir wissen, wenn 2% eines Unternehmens Christen sind, verändert sich die ganze Unternehmenskultur. 2% genügen aus, wenn die beten, wenn die den Heiligen Geist in diese Firma bringen, wenn die den Frieden Christi da hineinbringen. Hab diesen Ehrgeiz, wo du bist, ist Gerechtigkeit und Friede und Freude und Heiligen Geist. Wo du bist, ist das Königreich Gottes. Hab diesen Ehrgeiz, erwarte das, bete darum, wenn du in deine Firma gehst, dass diese Firma verändert wird, dass der Heilige Geist hier Einfluss gewinnt, dass Herzen verändert werden.
Ich kann es bestätigen. Wir sind knapp 80 Mann. Vor mir war ein Christ da und als ich kam vor 7 Jahren, sind wir 2. Es hat sich was verändert, glaube ich. Kann man schon spüren in dem ganzen Denken, in dem Art, wie vorher gemobbt wurde, was so hintenrum alles passiert. Vieles ist offener geworden und das stimmt, was du sagst.
Gibt es noch ein Zeugnis? Hat jemand noch so eine Erfahrung gemacht?
Mich hat letztens ein Kollege angesprochen, ob wir nicht zusammen so einen Bibelkreis gründen wollen. Mich hat letztens ein Kollege angesprochen, ob wir nicht mit ein paar anderen morgens so eine Andacht machen wollen. Hey. Mal gucken, ich muss mal nachhaken, aber finde ich gut.
Lass uns gleich dafür beten. Vater im Himmel, wir beten, dass du durch den Josua so einen Gebetskreis initiierst, dort in seiner Firma, und dass du das zustande bringst und dass der Heilige Geist mit Kraft wirkt. Amen.
Amen.
Josua, Gottes Segen wünschen wir dir.
Ich bete gleich dafür. Das ist meine Mission, die ich seit Jahren habe. Ich bin im Airport Business Center arbeite. Da sind wir nur eine Firma da drin. Und da sind viele, hauptsächlich wird das Kampfflugzeug, der Eurofighter gebaut oder verwaltet. Und das sind viele Nationen, Engländer, Franzosen, Italiener, alles immer zusammen. Und meine Vision ist, dass wir dort einen Gottesdienstraum bekommen, wo wir einmal die Woche für diese ganzen Businessleute einen Gottesdienst anbeten. Das wäre eine Aufgabe auch für die Gemeinde, also, dass wir da mit einem Team hingehen, dass wir das anbieten.
Also.
Das ist Lass es uns eine konkrete Vision,
die ich... Kopf halten, okay. So, werdet voll Geistes. Apostel Paulus schreibt in Epheser 5, 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Warum hat er das geschrieben? Weil Paulus hat gesehen, da gab es so viel Kraftlosigkeit in Ephesus. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, welche Kraft in Jerusalem da war. Da sind Tausende, hat Gott hinzugefügt zur Gemeinde, solche, die gerettet wurden. Da sind Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Der Heilige Geist hat das verkündigte Wort Gottes mit Kraft und mit Zeichen bestätigt. Und der Paulus sieht, in Ephesus ist keine Kraft. Und es war auch wegen der Kraftlosigkeit Fruchtlosigkeit. Wenn man sich heute in der Gemeinde des Herrn umsieht, dann hat man denselben Eindruck, wie viel Kraftlosigkeit all überall. Religiöses Entertainment. Leider. Und wir beten dafür, und ich bete dafür, mit dem Adnan zusammen auch beten wir dafür, dass der Heilige Geist den Leib Christi wieder entfesselt. Dass der Heilige Geist wieder wirken darf im Leib Christi. Dass Jesus wieder das Haupt wird. Dass es wieder die Gemeinde Jesu Christi wird. Habt ihr das bemerkt hier? Also Applaus ist durchaus zugelassen. Ja. Der Bernhard wird ganz besonders applaudieren, nehme ich an, weil das war ja sein Wunsch von Anfang an.
Naja, sagen wir es mal so, der Name Fünffelder Dienstgemeinde, da hatte ich ja am Anfang, ja, also mit dem Namen Fünffelder Dienstgemeinde hatte ich am Anfang, sag ich mal so, ein bisschen ein Problem, aber ja, musste mich damit auseinandersetzen. Und ich finde jetzt den Namen Gemeinde Jesu Christi, muss ich sagen, sehr schön, treffend. Vielleicht hätte man noch das Wörtchen Grafing noch mit hinten dran bringen können. Aber so, wenn das nicht dran ist, dann kann man sich überlegen, dass der Kreis eben noch größer gezogen werden soll. Dann ist es halt ein Anspruch, der dort schon mit drin steckt und formuliert ist. Und das ich gut finde. Ja. Und ja.
Also GJC, nicht GLC, sondern GJC, Gemeinde Jesu Christi und dann noch natürlich das Wiedererkennungszeichen von Neuformation, Leben, Lernen und Leiten, christliche Freikirche. Also ich hoffe, ihr könnt dahinter stehen und das auch im Geiste mittragen. So. Also, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, welche Kraft offenbar wurde in der ersten Gemeinde. Da wurden Kranke geheilt, da geschahen Zeichen und Wunder, da war Kraft zum Bekennen, da war Kraft zum Leiden und zum Sterben um Jesu Willen. Das dürfen wir nicht ausblenden. Also das ist nicht nur Halleluja, sondern es gibt auch Herausforderungen. Aber Gott lässt uns nie über unsere Kraft hinaus versuchen. Er wird uns immer die Kraft geben in der Situation, auch selbst wenn es unser Tod sein soll, durch unseren Tod Christus zu verherrlichen und Gott die Ehre zu geben. Wünschen wir uns jetzt nicht unbedingt, aber wenn es sein muss, muss es sein. Was ist die Ursache für all das? Weil es an Geist fehlt. Kraftlosigkeit ist nichts anderes als Geistlosigkeit. Also religiöses Entertainment. Und auch die Fruchtlosigkeit ist nur Geistlosigkeit. Warum kommt so wenig bei allem Reden und Predigen heraus? Ich habe nicht den Eindruck, dass wenig herauskommt. Ich habe den Eindruck, wir können euch wirklich mitnehmen, dass das Feuer des Heiligen Geistes in euch brennt. Und es ist herrlich, das freut uns richtig. Ich habe gestern mit Stefan Vater ein langes Gespräch gehabt. Ihr wisst, Stefan Vater, kennen die meisten von euch. Also wir haben ihn kontaktiert, ich habe ihn durch eine Botschaft kennengelernt. Er ist zunächst einmal, war er 20 Jahre lang leitender Pastor der größten Gemeinde im Allgäu in Kempten und ist jetzt auch Vorsitzender der geistlichen Gemeindeerneuerung bundesweit. Und ich habe eine Botschaft von ihm gehört und habe ihn sofort kontaktiert und dann haben wir einen Termin vereinbart. Jesus hat ihn im Herbst 2013 herausgeführt aus der Verantwortung, aus der pastoralen Verantwortung dieser Gemeinde und er ist jetzt dabei, den fünffältigen Dienst für ganz Deutschland, den wieder zu etablieren und so haben wir uns im Schulterschluss mit ihm eins gemacht. Ich habe gestern auch nochmal abgestimmt, wir wollen ja am 26. September den Verein gründen. 29. September den Verein gründen, danke Adnan. Und er ist mit dabei und wir werden ihm auch entsprechend auch Autorität und Verantwortung übertragen für den Bereich Leiten, also fünffältiger Dienstzurüstung. Wir wollen ja im Leib Christi wirken, indem wir hineinwirken, den fünffältigen Dienst zu fördern und freizusetzen, zu finden, zu fördern und freizusetzen. Wir wollen dem Leib Christi helfen, diese Dinge wirklich auch für sich zu erkennen. Und ich glaube, da ist es weise, dass wir uns mit ihm vernetzen. Wenn wir jetzt kommen und sagen, jetzt haben wir eine neue Gemeinde gegründet, jetzt sagen wir euch einmal, wie es geht, ist es schwieriger, als wenn wir so einen Netzwerkpartner haben, der sagt, ich habe eigentlich bundesweit von Gott den Auftrag und das ist auch bestätigt und so wollen wir. Und ich habe zum Stefan gestern gesagt, Stefan, und er sagt, Mensch, man spürt förmlich das Feuer in euch und das freut mich richtig. Und er sagt, das wird nicht ohne Wirkung bleiben. Und einen Tag davor oder so habe ich mit Adnan telefoniert und haben auch gesagt, und zur Roswitha habe ich es auch gesagt, lässt sich heute entschuldigen, die steht das nicht durch so lange mit den Grillen anschließend. So, aber ganz liebe Grüße, sagen und sie hat einen super Kartoffelsalat gemacht. Gell? Nur hat sie gesagt, ich muss euch unbedingt sagen, in den Oliven, da hat sie die falschen genommen, da sind Kerne drin, nicht draufbeißen so fest, gell? Sondern drauf achten. Ich habe zu Roswitha gesagt, Roswitha, weil sie sagt, Mensch, du hast ja nur noch eines im Sinn. Da sage ich, ja, weil so ein Feuer in meinem Herzen brennt für das. Und ich habe gesagt, Roswitha, es wird nicht ohne Wirkung bleiben. Und der Stefan hat das Gleiche gesagt. Und der Adnan und ich, wir sind uns da einig. Es wird nicht ohne Wirkung bleiben. Das, was der Heilige Geist in dir initiiert, ich verspreche dir, wenn du diesem Heiligen Geist erlaubst, es freizusetzen, es wird nicht ohne Wirkung bleiben. Es wird dein Umfeld verändern, und zwar von Grund auf.
Und da kommt die Falschisten. Ich glaube, die haben sich die beiden abgesprochen. Du hast nichts anderes im Sinn, außer die Gemeinde jetzt.
Genau.
Aber da haben wir auch...
Gibst du ihm das Mikro, Frank?
Wir haben eine Bergwanderung, zwei Tage hintereinander, mit Stefan Vater und Oliver Braun, auch unser Nachbar, der hier auch in der Gemeinde ist. Und da war das Thema auch, ja, woher soll ich die Zeit nehmen eigentlich für die Gemeinde? Und das ist ein Zeugnis von mir, wenn wir die Prioritäten richtig setzen, das kann ich von mir jetzt sprechen, es reicht, wenn Gott meine Arbeit so lenkt, dass ein Problem weniger auftaucht, da habe ich so viele Reserven und Zeit und Kraft wieder frei für den Dienst in seinem Feld. Und das können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn ich irgendwo ein Problem auf den Tisch bekomme, da kann ich viele Stunden, vielleicht Tage auch verbringen. Und wenn da Gott das so lenkt, dass das Problem vermeidet wird, weil er weiß, dass ich mit dieser Zeit in seinem Feld arbeiten werde, dann macht er das. Und wenn er sieht, dass wir treu bleiben, dann wird er uns immer mehr Freiraum geben, dass wir unsere Zeit, unser Leben auch für ihn investieren, wofür wir eigentlich im Endeffekt auch da sind.
Amen. Hast du auf den Knopf gedrückt, dass das Mikro ein war? Super, danke Frank. Jo, okay, jetzt müssen wir ein bisschen uns sputen, damit wir zu unserem Thema kommen. Aber wenn es nicht ganz klappt, dann machen wir nächsten Sonntag weiter. Ja, und wenn es gar nicht klappt, dann haben wir noch unseren Lehrdienst, den wir neu initiiert haben. Also nichts tut der Gemeinde so Not wie eine neue Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe durch den Heiligen Geist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, was auch immer in der Zukunft kommen mag, wir brauchen Kraft, wenn wir als Überwinder siegreich durch all die Nöte hindurchgehen wollen. Diese Kraft bekommen wir nicht durch mehr Wissen und mehr Erkenntnis. Diese Kraft bekommen wir nur dadurch, dass wir mehr Geist bekommen, dass wir voll Geistes werden. Wir wissen, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Ich habe für mein Leben erkannt, irgendwelche Bücher von gesalbten Lehrern oder Leitern zu lesen, bedeutet für mich mittlerweile, ich habe, glaube ich, mehrere hundert Bücher gelesen, bedeutet für mich heute, ich rede über Jesus. Jemand redet mit mir über Jesus. Wenn ich die Bibel lese, jetzt und hier spricht Gott mit mir, rede ich mit Jesus. Also wenn ich die Bibel lese, rede ich mit Jesus. Wenn ich Bücher von irgendwelchen Leuten lese, rede ich über Jesus. Also lasst uns mit Jesus reden. Er ist das Fleisch geworden, ihr Wort Gottes. Er ist Geist und Leben, das Wort Gottes. So ist die Mahnung des Apostels an die Epheser auch eine sehr zeitgemäße Mahnung für uns. Wir müssen voll Geistes werden, wenn wir den Aufgaben der Gegenwart und Zukunft gewachsen sein wollen. Ja, und jetzt sagt uns der Apostel Paulus dann im Epheser 4, absolute No-Gos, also kleine Füchse, die verhindern, dass der Heilige Geist in uns wirklich wirken kann, dass wir voll Geistes werden. Das erste ist, wenn wir lügen. Wir wissen, wir sollen die Lüge ablegen und die Wahrheit reden, weil wir untereinander Glieder sind. Also das ist ganz wichtig. Jeder Mensch ist die Wahrheit wert. Wenn wir einen Menschen anlügen, sagen wir ihm, du bist es nicht wert, dir die Wahrheit zu sagen. Das verletzt Menschen ganz, ganz tief. Das ist die erste Mahnung des Apostels. Wollen wir voll Geistes werden, müssen wir mit allem Lügen und Trügen aufhören. Dann müssen wir wahr und klar werden, durch und durch. Und jetzt kommt die nächste Herausforderung. Wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Jetzt kann man sagen, Mensch, womit beschäftigen wir uns? Mit so Alltagsdingen wie Lügen oder wenn man zornig wird. Gibt es denn in der Bibel keine wichtigeren Dinge? Wenn wir voll Geistes werden wollen, nein, gibt es keine wichtigeren Dinge. Der Geist Gottes soll sich in uns wohlfühlen und soll durch uns wirken können. Werdet voll Geistes und wir haben bei dieser Lektion vorletzten Sonntag, wer es nicht hören hat können, auf unserer Medienseite im Internet ist es nochmal nachhörbar und auch die Präsentation, die Texte abrufbar als PDF-Dokument. Es geht um die sanfte Revolution des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Herr der Ernte und er möchte, dass wir ihn nicht ins Handwerk pfuschen. Und ich bin da sehr gefährdet, ich bin so ein Macher, ich habe keinen Verwaltergeist, ich habe eher so einen Pioniergeist und ich bin sehr gefährdet, dem Heiligen Geist vorauszueilen, ihm ins Handwerk zu pfuschen. Beispielsweise am liebsten würde ich schon die Stadthalle Grafing mieten und alle Grafinger einladen und uns vorstellen. Aber ich muss mich zurücknehmen, ich muss sagen, Heiliger Geist, möchtest du das? Weil dann pfusche ich dir ins Handwerk und dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Und das ist, was wir nicht wollen. Also wir müssen beten, dass der Heilige Geist unserer Gemeinde Weisheit gibt, wie wir die Menschen in Grafing erreichen. Ich glaube, dass wir nicht zufällig in Grafing sind. nicht zufällig. Ich glaube, dass Gott hier die Grafinger Menschen erreichen möchte. Und dafür lasst uns beten, liebe Gemeinde. Ja. Angezündet hat mir sein Bruder, der Fadi, bei seiner Geburtstagsfeier und sagt, wir haben uns schon mal früher überlegt, eine Gemeinde in Grafing zu gründen und dann in der Stadthalle, aber wir haben kein grünes Licht gehabt. Das hat sofort mich angezündet. Stadthalle ist super. Aber die Zeit kommt. So, jetzt, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Ja, wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit, wir schaffen das locker. Also, hier sagt uns der Paulus im Epheser 4, Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Also das ist schon mal eine große Herausforderung. Darf ich mal fragen, wer wird denn hin und wieder mal zornig von euch? Wen schon, den schon. Neben der Lüge betrübt auch der Zorn den Heiligen Geist. Also, ich glaube, wir werden nachher gleich feststellen, wenn die nächsten 30 Minuten rum sind, werden wir feststellen, warum das so wichtig ist. Auch wenn das so eine Nebensächlichkeit erscheint. Aber das ist so, so wichtig. Ist denn jeder Zorn vom Übel? Nein. Wenn man das Wort hier genau übersetzt, dann heißt es im ursprünglichen Sinn, wenn ihr zürnt, dann hütet euch, dass sich die Sünde nicht einmischt. Ah ja, jetzt verstehen wir schon ein bisschen besser. Wenn ihr zürnt, dann achtet darauf, dass sich die Sünde nicht einmischen kann. Und Adnan und ich, wir haben gestern uns wirklich Brainstorming gemacht und haben gesagt, hey, was ist denn der Unterschied? Weil wir wissen ja, komme ich gleich dazu. Epheser 4, 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sünde untergeht, die Sonne untergeht, ist eine andere Übersetzung. Also legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das heißt also, es ist wichtig, wie lange dauert unser Zorn.
Wenn ich darf kurz fragen? Nur vom Prinzip, es steht ja auf der vorderen Seite, einmal, wenn wir zornig sind, sollen wir nicht sündigen. Das würde ja bedeuten, dass der Zorn an sich nicht Sünde wäre, aber eins drunter steht, der Zorn an sich betrübt doch den Heiligen Geist.
Super, sehr gut, sehr gute also Frage. Flora, kommen wir gleich dazu. Ja. Kommen wir gleich dazu, das hat uns gestern natürlich sehr beschäftigt. Gibt es verschiedene Arten von Zorn? Wann ist Zorn Sünde, wann ist er keine Sünde? Werden wir jetzt gleich sehen. Das ist eigentlich das Entscheidende bei der ganzen Sache. Und ich glaube, dass wir zu einem sehr, sehr guten Konsens mit dem Heiligen Geist gekommen sind. Oder heißt es hier, legt eure Erbitterung ab. Andere Übersetzung, seid zornig, aber versündigt euch dabei nicht. Räumt den Grund für euren Zorn aus. Im Psalm 4, 5, der Paulus hat es offensichtlich im Psalmbuch schon gelesen gehabt, weil er dort steht nämlich, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Also es steht schon in den Psalmen. Und jetzt sehen wir, es gibt auch einen heiligen Zorn. Ich möchte euch den heiligen Zorn einmal vorstellen und dann versuchen wir, die Frage zu klären, was ist der Unterschied zwischen heiligem Zorn und sündigem Zorn? Das ist nicht so ganz einfach. Wir haben das nicht so einfach aus dem Wort Gottes herausfischen können. Wir haben wirklich darüber sinniert und vom Heiligen Geist uns leiten lassen. Und jetzt bei der Anreise vom Heiligen Geist, ich habe früher im Gospel Life Center mal gesagt, ich habe ein Rendezvous mit dem Vater im Himmel gehabt, ich soll eine schöne Grüße ausrichten von ihm. Ich habe den Heiligen Geist gefragt, Heiliger Geist, bitte sag mal ganz kurz und prägnant, dass ich der Gemeinde mitteile, was ist der Unterschied zwischen heiligem Zorn und sündigem Zorn? Und er hat mich überrascht, er wird dich auch überraschen. Also, Jesus ist zornig geworden bei der Tempelreinigung. Das war ein heiliger Zorn über menschliche Sünde, die das Heiligtum entweihte. In Johannes 2,13 geht es weiter. Hier im Thema, kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche, Jesus, und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Also Gott ist da sehr sensibel, wenn wir beginnen, im Tempel Geschäfte machen zu wollen. Also da wird Jesus richtig zornig. Jesus wird richtig zornig über Pharisäertum, über Scheinheiligkeit. Und er wird richtig zornig, wenn wir Geschäfte machen wollen im Wort Gottes oder im Tempel. Also da fordern wir Jesus richtig heraus und das möchte ich nicht unbedingt. Immerhin ist er der Löwe aus dem Stamm Juda. Und seine Jünger haben sich jetzt erinnert an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Also prägt er das schon ein, weil das hat mir der Heilige Geist vorhin aufgeschlossen. Das ist eigentlich der erste prägende Unterschied zwischen heiligem und sündigem Zorn. Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Das war eine bodenlose Provokation für die Pharisäer. Die waren ja die religiöse Kaste, die führende Kaste damals. Pharisäer, Sadduzäer und Essener waren die drei religiösen Parteien. Und die Pharisäer, das war für die ein Schlag ins Gesicht. Weil sie haben gesagt, ja Moment, wir haben ja Pilger, die können ihr Opfer nicht vor sich hertreiben, die kämen ja nie in Jerusalem an, also haben wir hier Rinder zum Verkauf und dann können die hier ein Rind kaufen mit dem Geld das hier wird, und können das dann Gott opfern. Aber die haben gesagt, es gibt also heidnisches Geld, das müssen wir umwandeln in göttliches Geld und diese religiösen Folgeprozesse dann. Dann haben die das heidnische Geld in göttliches Geld umgewandelt und natürlich mit entsprechendem Aufschlag dabei. Und haben die Viecher da im Tempel drin da verkauft. Und dann haben sie gesagt, kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Also die waren wirklich höchst provoziert. Das war eine unglaubliche Provokation für diese religiöse Partei der Pharisäer. Es gibt auch Fälle, wo auch ein Mensch in heiligem Zorn wieder menschliche Sünde, Bosheit und Niedertracht entbrennen kann. Aber solche Fälle sind selten oder sollten selten werden. Und die Gefahr ist dann immer sehr groß, dass sich die Sünde einmischt. Ich möchte jetzt einmal ein ganz prägnantes Beispiel sagen und dann auf den Unterschied kurz und prägnant zwischen heiligem Zorn und sündigem Zorn dann das herausarbeiten. Darum sagte der sehr praktisch orientierte Jakobus, Apostel Jakobus, aus seiner Erfahrung heraus, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Jakobus 1,20. Der Zorn des Menschen, das ist die Frage, das ist das Erste. Welcher Zorn wütet da in mir? Mein fleischlicher Zorn oder der Heilige Geist, der Zorn Gottes? Das ist einmal die erste Frage. Und der Jakobus sagt, der Zorn des Menschen, der fleischliche Zorn, der Zorn, den mein Fleisch erzeugt, der bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Wenn der Heilige Geist in mir, der Geist Christi in mir, erzürnt ist, dann ist da ein riesen Unterschied. Wolltest du was sagen, Erich?
Ich glaube, dass der David auch einen heiligen Zorn bekommen hat, wie der Goliath praktisch sein Volk oder seinen Gott verhöhnt hat.
Sehr gut.
Also das war ein heiliger Zorn.
Sehr gutes Beispiel, habe ich gar nicht dran gedacht. Sehr gutes Beispiel, ja. Und damit spricht er eine wichtige Wahrheit aus, die große Beachtung verdient. Also das war für mich schon einmal der erste Ansatzpunkt, der Zorn des Menschen. Also müssen wir uns hier folgende Fragen stellen. Wann ist es erlaubt, zornig zu sein? Was unterscheidet heiligen, göttlich gewirkten Zorn von menschlichem Zorn? Wann mischt sich die Sünde ein? Das ist nicht so ohne weiteres zu beantworten. Und aus diesem Grunde möchte ich jetzt einmal ein ganz pragmatisches Beispiel aufführen und dann schauen, dass wir das verstehen. Bei Mose können wir sehr gut den Unterschied zwischen heiligem und unheiligem Zorn feststellen. Als er vom Berg Sinai herunterkam und sich dem Lager näherte, wir kennen alle diese Geschichte, sah er das Volk um das goldene Kalb tanzen. Also sie haben sich an Götzen gemacht, weil der Mose 40 Tage auf dem Berg war. Und die haben gesagt, wo ist er geblieben, dieser Mose? Der hat uns eh in die elende Wüste geführt. Am liebsten würden wir ihn lynchen. Lass den sein, wo der Pfeffer wächst. Wir machen unseren eigenen Gott. Und dann haben sie ein goldenes Kalb gegossen. Und da packte den Mose der Zorn, er schleuderte die Tafeln fort und zerschmetterte sie am Fuß des Berges im 2. Mose 32, 19. Bitte, jetzt müssen wir uns vorstellen, Gott hat Tafeln fertiggestellt, hat dann die 10 Gebote in diese Tafeln geschrieben, gibt's Mose und sagt, also verkündige diese meine Gebote im Volk und er schmeißt die Tafeln, die ihm Gott gegeben hat, hin und die zerbersten in 1000 Fetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird jetzt Gott machen? Ja, mit diesem Zorn, was wird Gott machen? Aber das war ein heiliger Zorn, den Gott tatsächlich nicht strafte. Gott hat diesen Zorn nicht gestraft, er hat ihn auch nicht gerügt, er akzeptierte ihn und erneuerte die zerbrochenen Tafeln des Gesetzes. Gott hat gesagt, Mose, das war ein heiliger Zorn, den mein Geist durch dich ausgelöst hat. Und das war nicht aus deinem Fleisch heraus. Aber wir werden jetzt gleich eine Situation sehen, die ist zwar nicht so ohne weiteres zu entlarven, aber wo wir sehen, wo er aus seinem Fleisch heraus zornig geworden ist. Und da ist ein Unterschied. Aber dann kam ein Tag im Leben des Mose, den er nie vergaß. Wieder einmal murrte und haderte das Volk in der Wüste, weil es kein Wasser hatte. Es war das zweite Mal. Beim ersten Mal musste Mose den Felsen schlagen. Nun, beim zweiten Mal sollte er zu dem Felsen reden. Aber er war durch das wiederholte Murren des Volkes so voller Zorn, dass er den Felsen wieder schlug. Also hier haben wir einerseits biblische Symbolik. Wenn wir sagen, der Fels folgte ihnen und der Fels war Christus, dann war das so, beim ersten Mal musste er den Fels schlagen, das ist ein Symbol für Jesus am Kreuz, um Wasser, lebendiges Wasser aus diesem Felsen fließen zu lassen. Das war okay, das hat er gemacht. Und jetzt hat das Volk wieder gemurrt und jetzt, glaube ich, ist in Mose aus meinem Verständnis Folgendes passiert. Der sagt, hey, ich bin ein Prophet Gottes. Ich habe denen mit diesem Stab aus dem Fels in der Wüste Wasser in Fülle, dass sie und ihr ganzes Vieh trinken konnten. Und jetzt zweifeln die wieder an meinem prophetischen Amt. Und jetzt ging es um seine Ehre plötzlich beim zweiten Mal. Weil Gott sagt, rede zu dem Felsen. Ich werde dem Volk aus dem Felsen Wasser geben. Und er sagt, naja, wenn ich nur zu dem Berg rede, dann kriegt vielleicht Gott die Ehre. Aber er wollte die Ehre und darum hat er den Felsen geschlagen. Gott war dann so barmherzig und hat aus diesem Felsen trotzdem das Wasser fließen lassen. Aber im Grunde genommen war er ungehorsam, war Gott ungehorsam. Er hat seine Ehre gesucht und hat gesagt, kann ich euch aus diesem Felsen Wasser schaffen oder nicht? Und hat zweimal draufgeschlagen. Und da ist die Sünde, das war sein Fleisch. Ja, im 4. Mose 20,8, nimm deinen Stab, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen, sprecht laut zu dem Stein, sodass alle es hören. Dann wird Wasser aus ihm herausfließen und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief, passt gut auf, ihr widerspenstigen Menschen. Sollen wir, Aaron und ich, euch Wasser aus diesem Felsen holen? Nicht Gott. Jetzt geht es plötzlich um ihn. Er ist jetzt der große Prophet, er steht im Mittelpunkt. Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus, das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Aber der Herr sprach zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und meinen heiligen Namen nicht geehrt, sondern euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Was für eine Dramatik, was für eine Konsequenz. Aber ich glaube, es steckt noch eine andere Sache dahinter. Ich habe geforscht und geforscht und geforscht und habe eine interessante Sache entdeckt. Ist jetzt Gott so unbarmherzig, dass er diesen Mose, von dem es heißt, er war der sanftmütigste Mensch auf Erden, ist dieses eine Mal so gravierend, dass er ihn nicht ins gelobte Land kommen lässt? Ist Gott so unbarmherzig? Ich glaube, nein, da schwingt was ganz anderes mit. Du wirst es gleich sehen. Es war nicht ganz einfach, das herauszufinden, aber wir werden es gleich sehen. Und alles Bitten des Moses war umsonst. Gott blieb dabei. Mose kam nicht in das gelobte Land. Er war ansonsten der sanftmütigste Mensch auf Erden, sagt das Wort Gottes. Aber diese eine zornige Erregung, die seinen Gehorsam Gott gegenüber untergrub, verschloss ihm das Land Kanaan. Zunächst einmal müssen wir sehen, dass das sündige Zorn bei Gott große Konsequenzen hat. Und das müssen wir mitnehmen aus der Geschichte. Aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte. So genau nimmt es Gott? Ja, so genau nimmt es Gott. Und da sehen wir, wie leicht sich das Zürnen mit Sünde vermischt und wie schwerwiegend dieses Betrüben Gottes und seines Geistes wiegt. Wie geht es uns damit, ist die Frage an uns, an euch, an mich. Einen Diebstahl würden wir für eine schmutzige Sünde halten, einen Betrug auch. Aber ein zorniges Ausrasten halten wir nicht für so bedeutend oder schlimm. Stimmt's? Ich genauso. Aber seit heute nicht mehr. Jetzt steht am 5. Mose 32, 48, am selben Tag sprach der Herr zu Mose, steig auf den Berg Nebo im Gebirge Abarim. Er liegt gegenüber von Jericho auf dieser Seite des Jordans im Land der Moabiter. Sieh dir von dort aus das Land Kanaan an, das ich den Israeliten schenke. Danach wirst du oben sterben, wie Aaron, der auf dem Berg Hor gestorben ist. Denn ihr beide habt mir die Treue gebrochen. An der Quelle Meriba bei Kadesh in der Wüste Zin habt ihr meinen heiligen Namen nicht geehrt, sondern euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Wir können uns vorstellen, wenn wir uns in unserem religiösen Entertainment selbst zum Haupt machen und die Ehre für uns suchen, was das bedeutet bei Gott, was das in den Himmeln bedeutet. Also da ist Gott ganz, ganz ein eifernder Gott. Er erlaubt es nicht, dass einer von uns die Ehre für sich nimmt, was Gott durch seinen Geist in uns und durch uns wirkt. Das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Deshalb sollst du das Land, das ich den Israeliten schenke, nur von Weitem sehen und nicht selbst hineinkommen. Aber ich glaube, das war nicht wirklich der wahre Grund. Der wahre Grund wird jetzt folgendes, wird durch folgende Aussage von Mose, glaube ich, sichtbar. Weil wir wissen von David, was der David gemacht hat. Und Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Wenn wir die letzten Worte großer Männer in der Bibel studieren, die letzten Worte von David und die letzten Worte von Mose, dann ist da ein gravierender Unterschied. David hat gesagt, Gott, ich habe gegen dich und Menschen gesündigt. Und Gott hat ihm vergeben, weil er Buße getan hat. Was bei Gott ganz schwerwiegend ist, was bei Adam und Eva begonnen hat, wir sind nicht schuld, ich bin nicht schuld, die Eva ist schuld, nein, ich bin auch nicht schuld, die Schlange ist schuld. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die gesagt hätten, Gott, wir haben gesündigt gegen dich, vergib uns. Wer weiß, was passiert wäre, ich weiß es nicht, aber denk einfach mal drüber nach. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage, eines der letzten Worte von Mose. Dazu lesen wir eine interessante Aussage im 5. Mose 1,37. Auch auf mich wurde der Herr euretwegen zornig und sagte zu mir, du wirst das Land ebenfalls nicht betreten. Verstehen wir, was jetzt hier passiert ist? Er sagt, ich war nicht schuld, ihr wart schuld. Ihr habt Gott so mit eurem Murren so zornig gemacht und dann ist er gegen mich zornig geworden, jetzt darf ich auch nicht. Er verschweigt was, dass er ungehorsam war in seinem fleischlichen Zorn, dass er für sich die Ehre gesucht hat. Werden wir euch Wasser schaffen aus dem Felsen, Aaron und ich? Verstehen wir, wo da der Unterschied ist? Er hat für sich gekämpft und nicht für das Reich Gottes. Und da glaube ich, das ist die Ursache, das überliest man so einfach, das ist so ein Nebensatz. Auch auf mich wurde der Herr euretwegen zornig. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht, weil er ungehorsam war, weil er seine Ehre gesucht hat. Und da müssen wir genau hinschauen, da müssen wir genau lesen. Ja. So, und das, was ich aus der Diskussion gestern mit dem Adnan, der Heilige Geist war mitbeteiligt und heute früh nochmal beim Herfahren, ganz prägnant und kurz, wo ist der Unterschied zwischen heiligem Zorn und menschlichem sündigen Zorn? Das ist ganz einfach, wenn der Heilige Geist in uns zornig wird, dann wird es immer aus Liebe zu Gott und seinen Geboten sein, dann wird es nie was Schlechtes bewirken, es wird immer was Gutes bewirken, ja, Jesus verdammt niemanden zu dieser Ehebrecherin im Tempel, wo die Pharisäer zu ihm gebracht haben. Hat er gesagt, haben sie dich nicht verdammt, so verdamme ich dich auch nicht. Und diese Barmherzigkeit hat in der Frau so viel Kraft freigesetzt. Ich bin sicher, dass die nie mehr gesündigt hat, weil diese Barmherzigkeit hat sie nicht erwartet. Sie hat Steinigen erwartet. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn der Zorn Gottes in uns aufwallt. Das ist ein heiliger Zorn, aber er wird nie Menschen verdammen. Er wird immer für das Königreich Gottes und für seine Gebote etwas Gutes bewirken, Korrektur geben wollen, dieser Zorn. Und der fleischliche, sündige, menschliche Zorn, der möchte sich rächen. Unser Fleisch möchte zurückschlagen. Wir sind verletzt worden oder wir haben irgendwie, ist uns irgendwas nicht hinausgegangen. Dann sind wir zornig aus unserem Fleisch heraus. Und dann hat der Teufel über unser Fleisch einen sündigen Zorn ausgelöst, wo wir Menschen verletzen. Ich möchte euch gleich ein Beispiel zeigen, wie ich das sehe. Zum Beispiel eine Familie, Mann, der Vater ist Trinker, Alkoholiker. Lassen Sie mal das Beispiel anschauen, was das bei der Frau bewirkt, die eigentlich Christin ist. Das Zürnen ist genauso eine Sünde, die den Heiligen Geist betrübt wie das Stehlen. Das sollten wir wirklich sehr ernst nehmen. Unser fleischliches Zürnen, das begründet in der Regel unsere eigene Ehre, unser eigenes Reich. Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten. Es geht um uns. Und das wird umschlagen in Hass, geht bis zum Hass und wird andere verletzen, wird nichts Gutes bewirken, wird andere Menschen niedermachen. Und das sehen wir jetzt dann gleich. Was kann der Zorn nicht alles anrichten? Auch Kinder Gottes lassen sich dazu hinreißen, ich auch. Und ich brauche auch den Heiligen Geist. Wie viel seelischen Schmerz und Verletzungen hat der Zorn schon angerichtet und er lähmt auch unser Zeugnis, das wir als Gläubige abgeben sollen, vor allem durch unseren Lebensstil. Wenn wir uns einmal vorstellen, wenn Jesus am Kreuz sagt und über seine Peiniger betet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das war ein Zeugnis in diesen Soldaten, das kann man sich nicht vorstellen. Oder Stephanus, wo er gesteinigt wird. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das ist übermenschlich. Das kann kein Mensch. Aber das hat der Heilige Geist durch den Stephanus gewirkt. Das ist unser Trost. Da ist die Frau, deren Mann zum Trinken begonnen hat. Wenn er sich betrinkt, dann muss sie sich so furchtbar darüber aufregen, dass sie nicht mehr schlafen kann. Und dann hat sie einen wahren Hass gegen ihn, sodass sie ihn am liebsten gar nicht mehr in der Wohnung sehen will und ihn auch nicht mehr ertragen kann. Also ich glaube, Alkoholabhängigkeit ist ein dämonischer Einfluss. Ich glaube, dass Alkoholismus direkt vom Teufel kommt. Drogen genauso. Und das ist wirklich, das ist eine elende Situation. Was für eine Tragödie für die Kinder, für die ganze Familie. Ein Vater, der sich betrinkt und eine Mutter, die ihren Mann hasst. Was wäre, wenn die Mutter den Vater trotzdem lieben könnte? Ha, das ist aber eine Herausforderung. Wenn es ihr bewusst würde, dass ihr Mann nur dieses eine elende Leben hat, weil das Wort Gottes sagt ja ganz klar, dass kein Trunkenbold das Reich Gottes ererben wird. Wenn die Frau die Perspektive hat und sagt, er ist ein Trunkenbold, ein Trinker, ein Alkoholiker, er ist direkt vom Teufel beeinflusst, er wird nie in das Himmelreich Gottes kommen. Studier mal unter Trunkenbolde. No way. No way. Er hat nur dann, wenn er sich nicht bekehrt, wenn der Heilige Geist ihn nicht dazu bringt, aufzuhören, wird er in die Hölle gehen. Er hat dieses elende Leben nur. Und wenn mir das bewusst ist, dass er nur dieses elende Leben hat und dieses eine elende Leben verkürzt er sich noch durch sein maßloses Trinken, da sollte die Frau doch vom Heiligen Geist die Kraft erbitten, alles zu tun, um in der Kraft der Liebe Gottes, um ihm dieses kurze, elende Leben so angenehm als möglich zu machen. Man kann sich vorstellen, was das für eine übermenschliche Herausforderung ist, trotzdem jetzt nicht loszuwettern und zu sagen, du elender Säufer, hör doch endlich auf damit, reiß dich doch zusammen, sondern die Liebe Gottes fließen zu lassen trotzdem und zu sagen, du, Gott möchte nicht, dass du dich kaputt machst, Gott liebt dich trotzdem und weißt du was, ich kann es ja nicht ändern, ich nehme dich auch an, ich liebe dich trotzdem. Aus der Kraft der Liebe Gottes. Gibst du dem Adnan das Mikro, bitte?
Ich möchte kurz was hier einflechten. Jakobus schreibt, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wir sehen hier, dass er in etwa, sehr grob jetzt gesagt, Zorn und Reden auf die gleiche Stufe stellt. Reden an sich ist doch keine Sünde. Aber Reden kann Leben, kann Tod bewirken. Reden kann eine Sünde sein, kann auch ein Segen sein. So ähnlich auch mit dem Zorn. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sehr tief hineingraben, um zu unterscheiden, was ist ein göttlicher Zorn, was ist ein heiliger Zorn und was ist ein sündhafter Zorn. Weil in Galaterbrief schreibt Paulus auch, dass der Zorn ein Werk des Fleisches ist. Deshalb ist es wichtig, immer wenn wir mal zornig sein sollten und meinen, das ist ein göttlicher Zorn, wie Reinhold vorhin auch gezeigt hat, bei Jesus sehen wir am allerbesten, wie oft er zornig zitiert wurde in der Bibel, nicht so oft. Und dann soll man auch die Motivation sofort prüfen. Ist jetzt der Zorn des Heiligen Geistes in mir und es ist der Eifer deines Hauses, bringt mich zu diesem Zorn? Also der Zorn des Heiligen Geistes bringt uns zornig zu werden, oder ist es ein Zorn durch das Fleisch? Und dann ist es ein Werk des Fleisches.
Danke, Adnan. Diese Einstellung, vor allem diese Liebe, könnte der Schlüssel zu seinem Herzen sein und ihn retten. Vielleicht, wenn er merkt, dass die Frau ihn trotzdem nicht hasst, ihn trotzdem nicht den Tod an den Hals wünscht, ihn trotzdem liebt aus der Kraft der Liebe Gottes. Vielleicht tut er Buße, dass die Liebe Gottes ihn überwältigt in seinem Herzen. Wir wissen es nicht. Aber mit ihrem Hass und ihrer Ablehnung verschließt sie in jedem Fall sein Herz immer noch mehr. Das muss klar sein. Und vor allem, und das ist das Allerschlimmste, vor allem verschließt sie sich selbst die Tür zum Reich Gottes. Ja, wieso denn diese arme Frau, was muss die leiden mit diesem Trinker? Jetzt soll die auch nicht ins Himmelreich kommen. Wieso denn nicht? Ja, lass uns mal schauen. Denn es steht geschrieben, dass kein Totschläger oder Mörder einen Anteil am neuen Jerusalem haben wird, Offenbarung 21. Ja, bitteschön, was hat denn jetzt der Hass mit Mord zu tun? Reinhold, jetzt übertreibst du aber, Reinhold, gell? Ja, nicht direkt, in der Tat, aber in Gedanken, in ihrem Herzen hat sie sich schon öfters gedacht, wenn er doch tot wäre. Glaubst du das? Das hat sie sich gedacht, wenn er doch tot wäre. Gott, wenn er doch tot wäre, dann hätte das Elend ein Ende. Er schlägt mich und die Kinder und gibt das ganze Geld aus, in welchem Elend leben wir.
Jesus sagt ja auch, wer seinem Bruder zürnt oder ihn hasst, der ist ein Mörder. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, weil nicht die Tat ist entscheidend, sondern das, was du in deinem Geiste schon vorher vollbracht hast. Jesus sagt, du bist ein Mörder, du bist ein Ehebrecher, wenn du eine Frau nur lüstern anschaust, um sie zu begehren, muss ich meine Hand 100-mal heben, habe ich alles getan, bin ich ein Ehebrecher. Ich muss nicht erst mit einer anderen Frau ins Bett gehen. Ja.
Darf ich nochmal was fragen? Und zwar hast du gerade gesagt, es steht hier, dass kein Totschläger oder Mörder einen Anteil am neuen Jerusalem haben wird, dass sie definitiv nicht in den Himmel kommen. Verstehst du es jetzt so, dass man sagt, gut, auch wenn sie um Vergebung bittet, er wird definitiv nicht in den Himmel kommen?
Nein.
Oder lediglich, wenn sie jetzt sagt, das ist richtig und...
Sehr gute Frage, Clara. Ja, das wäre jetzt untergegangen. Natürlich, wenn er Buße tut, er muss sich in dieser Welt verantworten für den Mord. Aber er kann bei Gott Vergebung empfangen, gar keine Frage. Aber wenn er nicht Buße tut, wenn er in diesem Mord weiterhin lebt und Gott nicht um Vergebung bittet, dann trifft es zu. Angelika.
Der Gedanke ist sehr schnell da, zu begehren oder eben entsprechend in Gedanken da zu töten. Aber dann, wie der Herr vergibt mir, einfach die Versuchung des Teufels.
Ja, das ist wichtig. Und er sagt uns ja auch ganz klar, wenn das passiert uns. Das wird ja morgen passieren und nächste Woche, das passiert uns. Aber dann lass die Sonne nicht untergehen über dem Zorn und versöhn dich. Und selbst wenn der andere schuld ist, das macht gar nichts. Angenommen, der Frank beleidigt mich, würde er nicht machen, aber angenommen, der Teufel würde ihn so weit bringen, dass er mich beleidigt. Und der Frank würde also wegfahren da, würde sich nicht entschuldigen. Dann hätte ich die Herausforderung, bevor die Sonne untergeht, den Frank anzurufen und zu sagen, Frank, vergib mir. Ich dürfte nicht sagen, hey Frank, du hast mich beleidigt, magst du jetzt nicht entschuldigen, bevor die Sonne untergeht. Ich müsste sagen, Frank, vergib mir, dass ich dir Anlass war, mich zu beleidigen.
Es sind viele herausfordernde Dinge. Mir fällt jetzt gerade noch eine Geschichte aus dem Alten Testament ein. Ich glaube, er hieß Pinhas. ist da die Geschichte, wo der Mose und Aaron und Pinhas, die standen da und dann haben sie sich mit den Moabiterinnen eingelassen, was ja Gott eigentlich verboten hat. Und dann kam einer von den angesehenen Söhnen, also von den Stammesführersohn, der kam dann mit so einer Moabiter-Prinzessin und sind vor den Augen des Mose ins Zelt und haben sich da vergnügt. Und da ist dieser Pinhas voll heilig im Zorn, sage ich jetzt mal, und hat beide auf dem Liebeslager durchbohrt mit der Lanze. Ich meine, das ist für jeden humanistisch geprägten Geist große Herausforderung. Und Gott hat es nicht gestraft, sondern Gott hat es mit ewigem Priestertum auf so seine Familie belohnt.
Ist natürlich Altes Testament, aber ist voll krass natürlich. Aber das war im Alten Testament halt so. Wir leben in einem neuen Bund. So, wenn er doch tot wäre und das, was der Frank eigentlich jetzt schon angeführt hat, Apostel Johannes sagt, dass wer seinen Bruder hasst, dass der ein Mörder ist. Im 1. Johannes 3,15 lesen wir das, was der Frank gerade zitiert hat. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und das wisst ihr, ein Mörder hat das ewige Leben nicht. Das bedeutet also, der Hass wird, als sie sich wünschen, die Frau wird sich wünschen, dass der Mann, der Säufer, tot wäre. Und das ist schon Mord im Gedanken. Ja, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Wir müssen wissen, dass Gott einen hohen Anspruch an uns stellt. Warum? Weil er uns auch mit einem hohen Fähigkeit ausgerüstet hat. Er hat nämlich den Heiligen Geist in uns ausgegossen, in unser Herz. Und jetzt ist immer das der Maßstab, immer der Maßstab, bin ich im Fleisch, wandle ich im Fleisch, zürne ich aus meinem Fleisch heraus, habe ich Hass und Ablehnung oder wandle ich im Geist? Wenn wir im Geist leben, sagt die Schrift, dann lass uns auch im Geist wandeln. Und das ist täglich, das wird, solange wir in diesem Körper leben, wird es eine tägliche Herausforderung sein, die wird nie aufhören. Dass wir uns immer entscheiden und sofort, wenn wir merken, jetzt steigt was hoch, jetzt kommt die Galle hoch, ja, oder jemand kommt auf Betriebstemperatur 120 Grad, dass wir vorher den Heiligen Geist bitten, uns wieder unser Gemütchen zu kühlen. Und das Beste ist für den Menschen, der uns so herausgefordert hat, zu beten. Das hilft mir. Das hilft mir. Ich kann euch ein Beispiel sagen, ich war mit dem Auto unterwegs, da war ich relativ junger Christ noch und da habe ich mit einer Institution zusammengearbeitet, die für die ganze Branche, ich bin in der Automobilwirtschaft tätig, für die ganze Branche höchste Relevanz hat und wo ich auch immer für diese Akademie als Referent tätig bin. Und ein Kunde von mir, der war also ganz jung im Glauben und ich habe ihm erzählt, dass er also Jesus annehmen muss, weil sonst der Teufel sein Leben beherrscht. Und so, und er hat dann einen Brief an den Papst geschrieben, dass er, also ich da bei ihm war, wirklich einen Brief an den Papst geschrieben, ich war bei ihm und hätte am Teufel ausgetrieben bei ihm. Und dann hat er diesem Leiter dieser Institution, die in der Branche die höchste Relevanz hat, in einem Telefongespräch gesagt, ich wäre bei ihm gewesen und hätte den Teufel ausgetrieben bei ihm. Dann ruft der mich an und sagt, was machen Sie da, was höre ich da von Ihnen? Sie sind jetzt sowieso in einer Sekte gelandet, habe ich gehört. Jetzt tun Sie da bei Ihren Kunden noch den Teufel austreiben vor Ort in einem Autohaus. Hey, ich kann dir sagen, weißt du, was dann bei mir losgegangen ist? Da war ich auf 150, 180. Dann habe ich den angerufen, denjenigen, und sage, was fällt Ihnen ein in diesem 180 Grad Temperatur? Und dann sagt der Heilige Geist in dem Moment, der Heilige Geist zu mir, gegen wen kämpfst du? Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige und Gewaltige. In dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gesagt, wissen Sie was, Herr sowieso, ich segne Sie und Ihr Geschäft in Gottes Namen, alles Gute, und habe aufgelegt und habe Lobpreis gemacht. Und das war für mich so ein Beispiel, wie das ganz praktisch ausschaut. Und dann war ich frei, weil ich hätte am liebsten aus dem Fenster springen wollen, vom fahrenden Auto, so war ich aufgeheizt. Und dann war ich frei und habe Lobpreis gemacht. Ja. Gibst du ihr das Mikro?
Das ist auch mein Anliegen. Gegen wen richtet sich der Zorn? Ich denke, dass wesentlich eigentlich nicht gegen den Menschen, sondern gegen den Geist, der dahinter steckt. Ja.
Ja, also Angelika, sehr gut. Ich habe da gelernt, mach's wie der Wilhelm Tell. Ziel 10 cm über den sein Kopf, weil der dahinter steckt, der wirklich dahinter steckt. Ja. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, Epheser Kapitel 6, sondern gegen Mächtige und Gewalte, gegen die Herrscher der Finsternis, die in der Luft herrschen. Also das ist ganz wichtig, der Teufel gebraucht diese arme Seele, um uns zu verletzen. Das muss uns bewusst werden in dem Moment. Diese arme Seele, die der Teufel gerade gebraucht, weil der Teufel kann nicht kommen in der Nacht, dich würgen, bis du erstickst. Er muss deinen Nachbarn beauftragen. Ja, dann kommt Burkhard, da kommt dein Nachbar und der muss dich würgen, weil der Teufel kann es nicht. Der kommt eh nicht. Der traut sich nicht. Der weiß, dass du so einen Stock hast.
Ich habe noch eine Frau.
Aber ich glaube, es sagt eigentlich schon alles, der heilige Zorn richtet sich nicht gegen den Menschen, sondern gegen die Situation. Und die Situation ist beeinflusst von der anderen Seite. Und somit muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Sünde falle, dass ich diesen Menschen verurteile oder wie auch immer, sondern immer nur gegen die Situation gerichtet. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wo ich testen muss, warum bin ich zornig? Weil der Mensch mir zu nahe getreten ist oder weil die Situation gegen Gott verstößt? Ich glaube, das ist dann einfach...
Birgit, vielen Dank, das ist genau der Punkt.
Es ist das, was Johannes sagt auch. Wir können... Du sagst, du liebst Gott, aber wie kannst du Gott lieben, wenn du den Nächsten, der doch im, ich sage jetzt mal in Klammer, im Angesicht Gottes geschaffen ist, als Geschöpf Gottes, hasst? Und du kannst, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, kannst du auch Gott nicht lieben, weil den Nächsten siehst du und es ist eine sichtbare Schöpfung. Im Angesicht Gottes ist dein Nächster geschaffen. Also du kannst quasi in diesem Menschen, der dir gerade begegnet oder dem Reinhold damals begegnet ist, kannst du Gott sehen.
Es heißt hier im Epheser Kapitel 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Ja. Nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also das ist ganz entscheidend wichtig. Da unterscheiden wir den göttlichen und den sündigen Zorn. Und vor allen Dingen, wenn wir merken, ein Mensch greift uns jetzt an, verletzt uns, dann müssen wir immer wissen, wer steckt wirklich dahinter. Und gegen den müssen wir kämpfen, weil die arme Seele wird nur gebraucht.
Ich denke, dass heiliger Zorn nicht nur wirksam werden muss mit in Zusammenhang mit Menschen, sondern einfach eben, wie du sagst, Situationen, die müssen gar nicht von Menschen ausgelöst sein, sondern beispielsweise Krankheit, sei es Arbeitslosigkeit, was auch immer. Eine Situation, die nicht dem Willen Gottes entspricht, gegen die in heiligen Zorn Entschlossenheit mehr oder weniger rangehen.
Amen. Adnan möchte noch was sagen?
Ich glaube, das ist auch eine gute Hilfe für uns. Wir wissen, wir sollen das Böse hassen und die Bösen lieben. Und wenn wir auch daran prüfen, was ist mit unserem Zorn, richtet sich jetzt gegen die Bösen, entwickeln wir Hass gegen die Bösen oder entwickeln wir Liebe gegenüber der Bösen, aber das Böse in ihnen hassen wir. Und das spüren die Leute. Die Leute haben auch ihre Sensoren. Wir können uns irgendwas weismachen, wenn wir sie hassen und sagen, ja, wir hassen das Böse in ihnen. Da belügen wir nur uns selbst. Die werden das spüren und die wissen auch, auch wenn wir das sagen würden, dass wir dann lügen. Und das könnte für uns auch eine große Hilfe sein, wenn wir zornig sind. Lieben wir trotzdem die Bösen oder fangen wir an, die Bösen mit dem Bösen, also das Böse in ihnen und die bösen Menschen selbst, fangen wir an zu hassen, schmeißen wir sie in einen Topf. Und das, was in der Welt eigentlich ständig passiert, sogar manchmal umgedreht, das Böse wird geliebt und die Bösen werden gehasst. Und das ist nicht, was uns Jesus beigebracht hat. Wir sollen das Böse hassen, aber die bösen Menschen lieben. Die brauchen erst recht unsere Liebe.
Also ganz aktuelles Beispiel, wir sind ja sehr herausgefordert als Christen und sagen wir ja nach, wir wären homophob. Also homophob heißt also, wir hätten eine Phobie, Angst vor den Homosexuellen. Aber das haben wir nicht, sondern wir hassen diese Sünde der Homosexualität, aber wir lieben die Homosexuellen. Das ist ein Unterschied. Ganz wichtig, wenn du je konfrontiert wirst, weil mit diesem Gender Mainstream sind wir sehr herausgefordert. Wir lieben die Homosexuellen, weil Gott sie liebt, weil dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit die frei werden von dem. Aber wir hassen die Sünde der Homosexualität, weil sie die Schöpfung Gottes verdreht.
Ich glaube, wenn man so einen heiligen Zorn hat, der heilige Zorn ist ja eigentlich gegen den Teufel gerichtet. Das heißt, man sollte eigentlich in Jesu Namen, Teufel, verlass diese Person, die so böse ist. Und nicht den Menschen, sondern den Teufel. Du gehst jetzt, wir haben die Autorität.
So ist es. Also ich glaube, wir haben da jetzt wirklich das herausgearbeitet. Ich denke mal, uns ist jetzt klar, was der Unterschied zwischen heiligem, göttlichem und sündigem, fleischlichem Zorn ist. Okay? Ich hoffe, dass nichts mehr offen bleibt. Dass wir dann nächsten Sonntag weitergehen können mit dem Nächsten. Gebet nicht Raum dem Lästerer. Und da geht es also, es ist so herrlich, über andere zu reden, statt mit anderen zu reden. Also wir haben nächste Woche noch mal eine schöne Herausforderung. Gebt nicht Raum dem Lästerer. Gell, wie schön ist es zu lästern über andere. Es lenkt von unserer eigenen Unvollkommenheit so herrlich ab. Jetzt würde ich dann den Adnan noch bitten, uns im Gebet noch zu führen, dass uns der Heilige Geist die Kraft gibt, da wirklich nicht mehr fleischlichen Zorn auszuleben, sondern dies vom Heiligen Geist uns die Kraft geben zu lassen, heiligen Zorn. Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.